Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zu atopischer Dermatitis. Im ersten Teil haben wir darüber geredet, dass Neurodermitis besser atopische Dermatitis heisst. Es sich um eine Barrierestörung der Haut handelt und schon im Babyalter kann auftreten. Es gibt keine Labortests, die eine atopische Dermatitis beweisen. Ein Allergietest ist aber sinnvoll, wenn es eine eindeutige Reaktion, wie zum Beispiel Nesselfieber, auf ein bestimmtes Allergen, wie zum Beispiel ein Nahrungsmittel oder Pollen, beim Kind gegeben hat. Heute wollen wir über die Behandlung von atopischer Dermatitis reden mit unserer Kindernotfallmedizinerin Iris Bachmann-Holzinger vom Kinderspital Zentralschweiz und unserem Kinderarzt Kai König aus der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern. Iris, wie behandelt man die atopische Dermatitis?
Das Grundprinzip von jeder Behandlung von einer atopischen Dermatitis ist eine ganz gute, regelmäßige, konsequente, rückfettende Hautpflege. Also das heisst, dass man durch das Eincremen durch die Hautbarriere stützen und stärken und die Feuchtigkeit verbessern. Und das muss man wirklich täglich mindestens, ich sage jetzt zweimal, sollte man das machen. Also am Morgen und am Abend eincremen. Und es kommt ein bisschen darauf an, welches Produkt, das man da wählt. Ganz wichtig ist, dass man spezifische Produkte wählt, die jetzt nicht nur Parfüm drin haben, Duftstoff, irgendetwas so, sondern es gibt extra für das zugelassene Produkte mit auch so Hypoallergen und einer guten Zusammensetzung, rückfettenden Formulierung. Und das ist sehr unterschiedlich, was funktioniert. Also manchmal müssen die Leute auch verschiedene Produktreihen mal ausprobieren. Und irgendwann findet man das Produkt, das passt und das gut wirken tut. Und jeder, der eine atopische Dermatitis hat, hat so seine Produktlinie, wo er weiss, das ist meine Creme und die funktioniert recht gut. Und das ist etwas, wo man ja eigentlich das Leben lang macht. Oder wir haben schon in der ersten Folge gehört, die atopische Dermatitis kann einem das Leben lang beschäftigen oder man kann Glück haben. Und es ist eine gewisse Lebensphase und dann ist das nicht mehr so schlimm, aber wenn es eben länger dauert, ist das etwas, wo auch recht ins Geld geht. Also ja, man kauft dann da regelmäßig die rückfettenden Salben und wenn man es zweimal pro Tag einreibt und das wirklich auf den ganzen Körper tut, braucht man relativ viel. Also es gibt auch Produkte, die von der Krankenkasse übernommen werden und das ist sicher sinnvoll, oder, dass man dann dort dann auch so auf so eine Produktlinie kann gehen.
Also manche sammeln so säckeweise ihre Salben und Cremes, bis sie das Richtige gefunden haben. Ne? Also es kommt schon vor, dass man da eine ganze Palette präsentiert bekommt, was man schon ausprobiert hat für die Basispflege, für die trockene Haut. Es kommt auch noch so ein bisschen immer darauf an, wie der Hautzustand gerade ist. Also Winter sehr oft ein bisschen eher auf der trockenen Seite, dann braucht man richtig ordentlich viel Fett und dann kann es zu anderen Zeitpunkten auch mal sein, dass die ja so ein bisschen gerötet ist oder so und entzündet, wo man auch ein bisschen weniger Fettanteil haben kann. Also das kann sich übers Jahr auch so ein bisschen ändern nach Zustand der Haut. Ich glaube, parfümfrei hast du schon gesagt. Mhm. Damit muss man, also das sollte man grundsätzlich weglassen. Man muss auch mit so manchen pflanzlichen Zusatzstoffen ein bisschen aufpassen. Also es ist nicht, dass man das nicht ausprobieren kann, aber man hat ein leicht erhöhtes Risiko, dass man mal auf so einen pflanzlichen Zustand reagiert, obwohl es pflanzliche Zusatzstoffe gibt, die so eine gewisse Entzündungslinderung haben. Also die bei manchen Menschen wunderbar funktionieren können, aber eben nicht bei allen gleich. Ne? Also wenn man merkt, da reagiert die Haut mehr, dann muss man sich leider von dem halt verabschieden. Ne? Also man kann das ausprobieren mit den pflanzlichen Zusatzstoffen in so rückfettenden Cremes, aber es hat ein leicht erhöhtes Risiko, dass man es vielleicht nicht so gut verträgt auf der Ekzemhaut.
Was ich auch noch wichtig finde, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, Kai, aber ich sehe manchmal Familien, die da ganz viele verschiedene Sachen innerhalb kürzester Zeit ausprobieren. Also sie fangen mit der Creme 1 an, 2 Tage, dann kommt Creme 2, 2 Tage, ja, Creme 3, 2 Tage nicht, und das funktioniert wirklich nicht. Ja. Also nicht zu viel zu häufig wechseln, sondern wirklich mal ein Produkt nehmen, mal, ich weiß nicht, was du sagst, aber ich sage mal so eine Woche, zweimal probieren und schauen, ob es funktioniert, ob es etwas bringt. Und wenn man dann sieht, nein, es macht Haut eigentlich mehr unruhig, dass man dann wechselt. Also nicht zu häufig, zu viel Wechsel
drin. Also es ist ein Geduldsspiel. Ne? Also Rückfettung macht nicht eine schnelle Besserung, das macht eine langsame Besserung. Und deswegen, also ich finde auch so ein, zwei Wochen ist das Mindeste, was man an... Also es sei denn, sagen wir so, wenn man relativ schnell merkt, die Haut wird röter oder entzündeter, dann kann man sofort aufhören damit. Ne? Aber nur, dass das... weil das Ekzem nicht sofort viel, viel besser wird, ist kein Grund, gleich zu wechseln. Ne? Also da würde ich auch ein paar Wochen ausprobieren. Und wenn es darunter eine Stabilisierung gibt, ist gut. Wenn es deutlich schlechter wird, ist zügig aufhören. Wenn es langsam schlechter wird, dann weiß man auch, dann nach ein paar Wochen vielleicht das nächste ausprobieren. Ne? Aber sonst eben, sonst kommt man eben zu den Säcken von Tuben, die man da dann so ansammelt. Und es gibt zum Glück kassenzulässige Produkte, aber es sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Ne? Und in der Praxis fangen wir mit denen an. Ne? Also erstmal werden wir die kassenzulässigen probieren. Und wenn eine Familie dann so den Eindruck hat, beim eigenen Kind funktioniert eine, die sie selbst bezahlen, besser, dann sollen sie das gerne nehmen. Aber wenn wir das festlegen, womit gestartet wird, dann ist es immer erst mal eins von den kassenzulässigen Produkten.
Aber habe ich das richtig verstanden? Das, was ihr jetzt gesagt habt, das nehme ich erst dann, das Eingreme, wenn ich Juckreiz habe oder etwas sehe? Nein, oder das mache ich vorbeugend?
Immer, das macht man immer. Ja. Man soll die Haut immer eincremen. Das ist das Credo der Dermatologie bei einer atopischen Dermatitis, eingecremt wird immer. Man muss vielleicht irgendwann nicht mehr so intensiv eincremen, wenn so einen guten Hautzustand erreicht ist, aber das bleibt. Leider.
Die Idee ist ja genau dahinter, dass man durch eine gute Hautpflege möglichst so den akuten Schub abfangen oder dass es weniger häufig zu so akuter Verschlechterung kommt und darum braucht es eine konsequente, gute Grundpflege.
Was muss man dann beim Baden oder Duschen beachten?
Ja, das ist noch ganz interessant. Früher wurde immer empfohlen, möglichst wenig zu baden, weil ja das Wasser die Haut noch weiter austrocknen könnte. Und davon ist man abgekommen. Also die abendliche kurze Dusche oder das kurze Bad dient dazu, so die Hautirritation durch den Staub, durch den Dreck des Tages oder durch die Pollen im Sommer runterzuspülen. Danach dann die Haut vorsichtig abzutupfen, also nicht abrubbeln, das mögen die Atopiker, also die Dermatitis-Patienten nicht so gerne, vorsichtig abtupfen, bevor man dann die abendliche Hautpflege startet. Also kurzes Bad am Abend, 5 bis 10 Minuten, nicht zu heiß, so 35, 37 Grad, danach abtupfen und dann direkt eincremen und sich bettfertig machen. Das ist so das Konzept, was heutzutage da bevorzugt ist. Zur Hautreinigung sollte man keine seifehaltigen Produkte verwenden, eher was öligen Badezusatz oder ein Duschöl verwenden, was dann auch gleich schon so eine Spurrückfettung macht. Das ersetzt nicht das Creme, das ist ganz wichtig, aber es macht so ein bisschen obendrauf noch einen Effekt.
Gibt es spezielle Kleidung, die empfohlen ist?
Ja, also grundsätzlich kann man Baumwollkleider tragen oder auch Seide. Es gibt so spezielle Seidenbodies, jetzt für die kleinen Kinder oder einfach so die erste Schicht, wo man auf der Haut trägt, dass das so möglichst hypoallergen und nicht reizend ist. Das wird auch von den Krankenkassen übernommen, meinte ich.
Zweimal im Jahr.
Ja, genau. Ja. Nicht natürlich 20 pro Saison, aber so ein gewisser Teil. Und was man sonst kann machen, was ich den Eltern zum Teil empfehlen tun, dass sie die erste Schicht, die das Kind trägt, dass sie das sogar verkehrt anlegen, also auf die linke Seite drehen, weil Kleider haben ja so Nähte. Und die sind zum Teil recht dick und die können dann auch so ein bisschen Irritationen auslösen, weil sie so ein bisschen auf der Haut ripschen. Und wenn man es umdreht, dann hat man das weniger. Und das kann man, also natürlich tut man die Oberkleider kann man dann ganz normal anlegen, aber einfach die unterste Schicht, also die Unterwäsche quasi, die man verkehrt anlegen kann. Was man auch bei den ganz kleinen Kindern oder bei den Säuglingen sagen, dass man kann in der Nacht so Händchen oder Söckchen anlegen kann. Und da geht es mehr darum, so das Unwillkürliche, die Reaktion auf den Juckreiz, dass die Kinder anfangen zu kratzen, dass man dort ein bisschen dagegen wirken kann. Und alles, was eigentlich zu Schwitzen führt, also wenn Kinder überhitzen und schwitzen, das ist auch nicht so gäbig. Also man sollte sie nicht so mit Polyester oder irgendwie einfach so. Es gibt einfach so Textilien, die nicht so gäbig sind. Und das merkt man relativ schnell. Da kann man dort entsprechend umstellen. Was ich auch noch den Eltern empfehlen, ist der weniger, wenn man, eben, wenn man es umdreht, ist es weniger, aber dass man so die Etiketten abschneiden tut. Weil das sind auch zum Teil, haben die Kleidungsstücke so recht, ja, noch so ein Bündeli an Zedeli und noch recht lang. Und
16 das, Sprachen ja, oder so.
16 Sprachen und Pflegehinweise und alles. Und dass man die wirklich tut schön satt unten abschneiden, dass das nicht noch zusätzlich dort irgendwo rippschen. Und was ich auch nicht würde, ist, wenn es noch eine Komponente hat, die Kinder haben ja manchmal den gleichen, noch ein bisschen den Heupfnüssel oder so eine allergische Komponente oder so, dass man die Kleider nicht draussen trocknet, wo Pollen dann im Frühling, im Sommer noch reinfliegen und dann gehen die Kleider mit den Pollen dann auf die Haut, das ist auch nicht so gäbig. Also, dass man sie in den Innenräumen trocknet.
Und wie oft soll ich mein Ekzem eincremen?
Also die empfohlene Grundpflege ist idealerweise zweimal am Tag, morgens und abends dann nach dem Baden oder Duschen. Und man kann aber auch gerne häufiger eincremen. Ne? Also wenn man die Zeit dazu hat, dann ist das gut. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Baby hat in den ersten Lebensmonaten, das ein Ekzem entwickelt, was man eh fünfmal am Tag die Windel wechseln muss oder so, und wenn man dann die Zeit hat und das Baby auch mitmacht, was meistens ist, dann kann man das natürlich auch häufiger eincremen. Auf der anderen Seite ist es bei größeren Kindern, die jetzt in den Kindergarten oder in die Schule gehen, denen morgens irgendwie zu sagen, wenn eh schon die Zeit knapp ist, weil man ja irgendwie erstmal aufstehen muss, frühstücken muss, sich anziehen muss, mach mal bitte Ganzkörper eincremen, da muss man realistisch bleiben. Das ist bei manchen Kindern nicht möglich und da hilft es auch nicht, dogmatisch zu sein, wenn die dann wenigstens abends sich einmal gut eincremen und dann vielleicht am Wochenende auf das zweimalige Eincremen gehen, dann ist das genauso gut. Ne? Also Basis immer so zweimal am Tag, aber es gibt Kinder, da funktioniert das nicht und es gibt Kinder, da kann man es auch mehrmals machen.
So, jetzt creme ich wahrscheinlich noch weiter und die Haut wird einfach nicht besser und der Juckreiz, der tritt mich irgendwann in Wahnsinn. Was macht man dann?
Ja, das ist möglicherweise der Zeitpunkt, wo es einfach mehr braucht wie nur eine Grundpflege und eine Basispflege. Und das ist der Moment, wo wir dann auch so eine Stufe weiter raufgehen und eine zusätzlich entzündungshemmende Salbe einsetzen. Das ist Cortison. Im ersten Moment verschrecken die Eltern immer, wenn man das Wort Cortison ins Maul nimmt. Einfach an dieser Stelle, wir haben alle Nebennieren und die produziert Cortison. Wir würden alle ziemlich tot umfallen, wenn wir nicht selber würden Cortison produzieren. Es gibt auch Kinder, die so eine Störung haben und die müssen das Leben lang Cortison zugeführt bekommen, weil es sonst wirklich gefährlich ist und nicht überlebensfähig die Kinder sind. Also, wenn wir so eine entzündete Haut haben, so eine hyperaktive Haut haben und wir es einfach mit der Grundpflege nicht in den Griff bekommen, dann fangen wir an mit einer Cortisontherapie meistens, also eine Salbe, wo man dann einmal am Tag auftragen, meistens am Abend nach dem Bad, das hast du Kai gut erklärt, oder? Dass man die alten Hautschuppen abwäscht und nachher ist die Haut super vorbereitet für so eine cortisonhaltige Creme. Und das machen wir dann so nach einem Schema, dass wir gewisse Tage von der Woche dann behandeln. Dann machen wir mal 2 Tage Pause, dann tun wir wieder Pause und dann kehren wir das Ganze um, dass wir nur noch 2-3 Tage behandeln und die restlichen Tage Pause. Und wir schleichen uns dann so ein bisschen wieder hinten raus. Und das ist ganz wichtig. Cortisonhaltige Salbe wirkt relativ schnell. Und das ist total schön, oder? Man sieht dann, jetzt endlich, oder? Jetzt juckt es nicht mehr so und dann geht es besser. Und dann hat man so die Tendenz, dass man sagt, es ist ja Cortison, jetzt höre ich gerade auf, oder? Du siehst jetzt super aus und jetzt höre ich auf. Und dann gibt es einen Klapp und das kommt gerade wieder und noch viel stärker. Also dort ist ganz wichtig, dass man das Schema wirklich macht und sich langsam wieder rausschleicht. Und der Haut wie so sagt, so, schön ruhig bleiben. Und dann gebe ich noch mal 2 Tage ein einen Klapp drauf und dann tue ich die anderen Tage nicht behandeln. Also, dass man nicht einfach so abrupt aufhören tut. Das sehen wir manchmal dann. Und es ist ein totaler Frust auch für die Kinder und für die Eltern, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich, ja, jetzt ist es besser geworden und jetzt kommt es gerade wieder. Ja. Also, langsam wieder draus gehen. Und was wir auch machen, im Gesicht tun wir schon auch Cortison. Dort muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Die Haut ist ein bisschen empfindlicher. Dort machen wir es manchmal weniger lang oder andere Produkte einsetzen. Also man kann auch Angst an Cortison oder im Verlauf gibt es auch andere Medikamente, nicht Cortisonhaltig, die man auch mal einsetzen kann, die den gleichen Effekt haben, eigentlich, dass man die Haut beruhigt. Und wichtig ist, dass Basistherapie auch in dieser Zeit weitergeht. morgen wirklich einreiben mit dieser Basistherapie, die Bäder macht. Und wenn es dann wirklich mega fest juckt, gibt es auch dort ein Medikament, das man mal kurzfristig für die Zeit, wo es fest juckt, kann einsetzen. Das sind meistens Tröpfchen oder Tabletten, je nachdem wie alt das Kind ist, wo ihnen hilft, dass es nicht so fest juckt.
Zu dem Schema, um das einfach nur mal so darzustellen. Also wenn ein Kind so eben ein Ekzem hat, wo viel und intensiv die Basishautpflege gemacht wurde, aber der Juckreiz trotzdem da ist und das Ekzem nicht besser geworden ist, so klassisch wäre das Schema, dass man in der ersten Woche an 5 Abenden eine kortisonhaltige Creme auf diese Stellen einsetzt. Da macht man 2 Tage Pause, das wiederholt man noch eine Woche. Und dann geht man in der dritten Woche, wenn es sich gut stabilisiert hat, was bei den meisten ist, also oft hat man nach 3-4 Tagen schon wirklich einen beeindruckenden Effekt, geht man dann runter auf zum Beispiel nur noch 2-mal die Woche. Ne? Und ob das jetzt Samstag, Sonntag ist oder Montag und Donnerstag, ist relativ wurscht. Ne? Und das macht man dann mal ein paar Wochen weiter, um rauszufinden, was ist so das Minimale, die minimale Menge an kortisonhaltiger Creme, die man braucht, damit die Haut stabil bleibt mit der sonstigen Basispflege. Und manchmal braucht man das alle 2 Wochen einmal und manchmal braucht man es jede Woche. Also da muss man sich so ein bisschen rantasten. Ziel ist, dass die Haut nicht wieder massiv schlechter wird. Was wir bei Kleinkindern machen, ist, dass wir dann auch noch so die üblichen Cortisoncremes verdünnen. Ne? Also für so ein Baby machen wir das 3 Teile rückfettend, 1 Teil Cortison. Das heißt, die haben eigentlich ein Viertel von der Cortisonsalbe, sodass die tatsächliche Menge, die wir da auf die Haut drauf tun, aufs Jahr gesehen ist, ziemlich minimal ist. Ne? Und dann ist auch da hat es viel Weiterentwicklung gegeben. Also die heutigen Cortisoncremes haben nicht mehr die Nebenwirkungen wie vor 30 Jahren. Also die sind sehr gut verträglich und es ist eigentlich deutlich gravierender, wenn die Kinder sich die ganze Zeit die Haut aufkratzen, eine Hautinfektion kriegen und wir dann systemisch Antibiotika geben müssen. Also da ist viel mehr Nebenwirkungspotenzial vorhanden, als wenn wir eine verdünnte Cortisoncreme verwenden, die wir austesten, dass wir auf die minimale Menge kommen.
Und was auch noch wichtig ist, also eine nicht behandelte atopische Dermatitis ist nicht nur lästig, sondern das führt auch mit der Zeit zu einer Veränderung vom Hautbild. Also wenn man immer so eine Entzündung drin hat und kratzt, die Haut, die verändert sich, das sieht man dann auch. Also es gibt dann so wie eine verdickte Haut. Oder? Mhm. Also es ist dann auch nicht wirklich sehr schön. Also von dort her lieber, wir sagen immer, wenn es jetzt halt braucht und im akuten Schub, dann lieber den Deckel drauf, mit Cortison behandeln und die Entzündung wirklich bremsen und das Kind wieder in eine Normalität reinbringen, weder einfach wochenlang säuchen und kratzen und machen und tun.
Also das Ziel, also gute Kontrolle heißt einfach kein Juckreiz. Das ist das Ziel. Schön werden kann die Haut auch noch ein bisschen später, ne? Aber dass ein Kind sich nicht kratzen muss, das ist das Ziel einer guten Therapie von einer atopischen Dermatitis.
Und wenn ich jetzt trotz Cortisoncreme immer noch Juckreiz habe?
Also für Kinder oder für Menschen mit ganz schwerer atopischer Dermatitis, die trotz einer konsequenten Basispflege und trotz entzündungshemmender Therapie weiterhin sehr leiden müssen, gibt es seit einigen Jahren eine recht beeindruckende Hoffnung durch sogenannte systemische Antikörpertherapie mit, ganz toller Name, wie die immer ausgesucht werden, Dupilumab. Super, ne? Das wird gespritzt ins Unterhautfettgewebe, macht man am Anfang 2 wöchentlich, glaube ich, für die ersten beiden Gaben und danach bei kleineren Kindern alle 4 Wochen und bei den größeren, glaube ich, alle 2 Wochen. Und ich habe 2 solcher Kinder in Behandlung in der Dermatologie. Das hat einen wahnsinnig beeindruckenden Effekt. Also die Haut wird wieder kontrolliert, was man vorher nicht erreicht hat. Kann aktuell nur von Dermatologinnen und Dermatologen verschrieben werden. Ist auch recht teuer, aber also holt den Leidensdruck gegen null. Also die beiden, die ich da habe, die wirklich viele Jahre gelitten haben mit allem, was wir da probiert haben, also auch schon mit dem Input von der Dermatologie, die haben jetzt mal wieder ein angenehmes Leben und kratzen sich nicht ständig die Haut auf. Also es ist höchst beeindruckend. Also da passiert gerade in der Medikamentenforschung ziemlich viel.
Was muss man denn machen, dass man zu dem kommt, zu dem Medikament?
Überweisen. Also das sind die, die binden wir in der Dermatologie an, wenn wir einfach nicht weiterkommen. Also atopische Dermatitis behandeln, das ist so unser tägliches Brot. Das ist so häufig wie Asthma oder ADHS oder sowas. Also das machen wir viel. Aber wenn wir mit dem üblichen Regime, mit rückfettender Basishautpflege und eben cortisonhaltigen Cremes das Gefühl haben, wir kommen dann nicht auf die Gewinnerseite, dann holen wir uns die Dermatologie dazu. Und dann entscheiden die Dermatologinnen und Dermatologen, welche Kinder oder welche Patienten Kandidaten für diese Antikörpertherapie sind.
Ich habe auch mal von Nachtkerzenöl gelesen als Behandlung bei atopischer Dermatitis.
Ja, das war einmal die Hoffnung, dass das tatsächlich so ein Gamechanger kann sein. Da hat es auch Untersuchungen gegeben und meines Wissens sind die aber nicht so klar gewesen oder unterschiedlich gewesen. Und es gibt keine generelle Empfehlung, dass man sagt, jede Patientin mit atopischer Dermatitis braucht jetzt unbedingt Nachtkerzenöl. Natürlich kann man es probieren, wie man alles kann probieren, wie man auch die verschiedenen Cremen und Lotionen und Salben halt muss ausprobieren, was funktioniert. Und man muss auch da gewisse Zeit machen und wenn man dann keinen Effekt sieht, dann kann man es auch wieder lassen. Ist ja nicht, glaube ich, kulinarisch keine Offenbarung, ich weiß es nicht. Ich habe es nie probiert. Aber ja, genau. Aber wenn es wirkt, ist ja super. Also alles, was einen positiven Effekt hat, ist in dem Sinn erlaubt. Und alles, was nichts bringt oder es sogar noch schlechter macht, das lassen wir einfach weg.
Wichtig ist einfach, dass man die Basispflege nicht deswegen vernachlässigt. Also das ist so on top, wenn man das ausprobieren will, aber Basispflege geht weiter und ist eben die Basis von allem.
Gehen wir noch zu der Ernährung. Ist es allenfalls sinnvoll, eine bestimmte Diät zu machen?
Nein, bitte nicht. Also nicht einfach irgendwas weglassen, weil man es irgendwo leider gehört oder gelesen hat, weil irgendwer meint, er muss das der Menschheit mitteilen. Also wenn man eine nachgewiesene Nahrungsmittelallergie hat, ja, dann auf jeden Fall, dann kriegt man auch eine Ernährungsberatung, falls es zu Mängeln kommen kann, wenn man gewisse Lebensmittel nicht aufnehmen kann. Das ist ganz wichtig. Die Menschen, die nachgewiesene Nahrungsmittelallergien haben, brauchen eine fundierte Ernährungsberatung, die wird verordnet. Das übernimmt auch die Krankenkasse. Das macht dann entweder, machen das wir oder die Kolleginnen und Kollegen der Allergologie. Ansonsten empfehlen wir nicht, irgendwelche Diäten einfach nur so durchzuführen, weil man das irgendwo gelesen hat.
Und ich würde das da wirklich auch nochmal unterstützen. Also wir sehen immer wieder Kinder, die in der Ernährung eingeschränkt werden, wo man sagt, jetzt keine Laktose mehr und kein Ding und das nicht und das nicht. Und also wie du richtig gesagt hast, wenn das wirklich eine Unverträglichkeit ist, wo man nachgewiesen hat, wo man weiss, das ist ein Problem, dann ist das absolut keine Frage. Aber nicht einfach von selber gewisse Sachen weglassen, weil das tut das Kind einfach einschränken. Und es ist nicht unbedingt, also es ist ja nicht notwendig und das bringt ja dann auch nichts.
Können es allenfalls andere Allergien die atopische Dermatitis verschlimmern?
Ja, das ist möglich. Also wenn man zum Beispiel auf Hausstaubmilben reagiert, dann kann man natürlich, wenn man sich da abends in sein Bett legt, was voller Milben ist, kann sich so ein Hautzustand verschlechtern. Also das sind sicherlich Kandidaten für eine entsprechende Sanierung, also so ein Encasing, dass man sich so entsprechende Schutzbezüge für Matratze und vor allem Kopfkissen anschafft, wenn das nachgewiesen ist. Ne? Gleiches gilt für Pollen, das ist ein bisschen schwieriger. Die Gräser kann man draußen nicht wegnehmen, aber man kann halt öfters dann abends die Kleidung wechseln und man sollte nicht die Kleidung, die man draußen anhatte am Tag, dann sich direkt neben das Bett legen. Also die nachgewiesen, also zum Beispiel auf Pollen oder auf Hausstaubmilben reagieren, darauf kann man achten, dass das nicht ein zusätzliches Thema ist, was das Ekzem verschlimmern kann.
Jetzt wahrscheinlich eine von den fast wichtigsten Fragen überhaupt in diesen zwei Teilen. Ist atopische Dermatitis heilbar?
Also die schlechte Nachricht zuerst. Nein, also in dem Sinn, das ist eine Hautbarrierestörung und grundsätzlich hat man die. Aber das haben wir auch schon in der ersten Folge erwähnt. Es kann durchaus sein, dass es einfach gewisse Lebensphasen gibt, wo einem das wirklich ganz fest beschäftigt und man viel mit akuten Verschlechterungen von dieser Haut zu kämpfen hat. Und dann kann es aber auch total sein, dass es eben nach 2-3 Jahren ist, ja, vielleicht noch ein bisschen trockene Haut, aber eigentlich keine grossen Probleme mehr oder auch nur noch reduziert auf gewisse Stellen. Also das ist eigentlich von dort her ganz wichtig. Und was auch noch wichtig ist, je besser, dass man seine Haut pflegt, grundsätzlich, und das gilt jetzt nicht nur für die mit atopischer Dermatitis, wir haben auch eine super Folge über Sonnencreme, also je besser, dass man zu dieser Haut schaut, desto besser geht es der Haut. Unabhängig davon, ob man so eine Hautbarrierestörung hat oder nicht. Das ist eigentlich das grösste Organ vom menschlichen Körper und so wichtig. Es ist auch nach aussen, wirklich schützt uns vor Umwelteinflüssen und zu dieser Haut müssen wir wirklich gut schauen.
Wir haben ja schon mal kurz von der Behandlung bei Spezialistinnen und Spezialisten geredet. Muss man mit dem Kind überhaupt zu Spezialistinnen und Spezialisten?
Also nein, erstmal nicht. Das ist so häufig, dass das so ein typisches Thema für Hausärztinnen, Hausärzte, Kinderärztinnen, Kinderärzte ist. Also das ist so, das ist unser tägliches Brot. Ne? Wenn ich jetzt alle zu einem Dermatologen oder Dermatologin schicken würde, also die Wartezeiten bei dermatologischen Praxen sind oft sehr lang und es gibt einige, die kompletten Patientenstopp haben. Also wenn ich das wollte, ich würde die gar nicht alle unterkriegen. Ne? Daher machen wir es so, wie wir es auch so bei den Patienten mit zum Beispiel Heuschnupfen oder Asthma haben. Also wir sind da die Erstbehandler und wenn es komplexe Verläufe sind oder wenn wir irgendwann nicht mehr so weiterkommen, dann sind wir froh, dass wir die Kinder in Spezialistinnen und Spezialistenpraxen oder hier im Kantonsspital anbinden können. Es sind zum Glück nur wenige, die das wirklich brauchen, aber da ist es dann gut, dass die eben nicht ein halbes Jahr warten müssen, sondern relativ zeitnah dann da unterkommen. Und so, dass ein Kind wirklich mal stationär wegen einer atopischen Dermatitis aufgenommen werden muss, ist zum Glück sehr selten und wahrscheinlich dann, wenn es schlimme Hautinfektionen gibt oder so. Aber das, also ich kann mich nicht bei mir erinnern, dass ich das in den letzten 10 Jahren hatte. Aber vielleicht weißt du da mehr, Iris.
Ja, genau. Auch zum Sagen, wenn muss man mal mit so einem Kind überhaupt auf einen Notfall kommen. Also wie du richtig gesagt hast, primäre Anlaufstelle für das ist Kinderärztin, der Kinderarzt in der Praxis. Wenn es jetzt aber so ist, dass das Kind plötzlich eine Allgemeinzustandverschlechterung hat, vielleicht sogar noch Fieber dazu, die Haut ist allgemein ganz rot oder es sieht einfach komplett ganz anders aus, wie man es gewöhnt ist von der atopischen Dermatitis, dann macht es schon Sinn, dass man das mal notfallmässig zeigen. Auch wieder primär, man kann es mit dem Kinderarzt schauen, vielleicht die Kinderärztin ist in der Praxis. Und wenn jetzt das aber nicht der Fall ist, ist das auch mal ein Grund, dass man auf den Notfall kommt und dass wir dann können dort schauen können. Weil es gibt Superinfektionen, die dann auch wirklich bis zu Fieber und so können führen oder andere Infektionen wie mal ein Spitzenblatter zum Beispiel. Jetzt bei den ungeimpften Kindern, da können wir vielleicht später auch noch darauf zu sprechen. Und die können schon ziemlich viel Unheil anrichten. Und dort ist gut, wenn wir die Kinder sehen, bei uns dann notfallmässig.
Jetzt haben wir 2 Folgen dann schon fast abgehandelt, das Thema. Wie sieht es aus? Wo kann man sich sonst noch informieren, wieder jetzt über die 2 Podcasts?
Also es gibt die Website von AHA, also dem Allergiezentrum Schweiz. Da findet man zu dem gesamten Allergiethema viel und aber auch eben, weil es assoziiert ist häufig mit der Haut, findet man viel Informationen. Was ich noch oft empfehle, sind auf der Homepage von der Kinderdermatologie vom Kinderspital Zürich gibt es einige Videos, die für Eltern gemacht wurden. Kurze Videos, so 3 bis 5 Minuten, wird einfach was über die Ursache erklärt, über die Behandlung. Das finde ich zum einen sehr fundiert und zum anderen ist es gut gemacht. Also es ist für Familien, es ist nicht für Fachpersonal gemacht. Damit, finde ich, kommt man schon ziemlich weit. Und dann gibt es noch die Allergiegesellschaften oder so. Aber eigentlich kommt man mit den Sachen schon ziemlich gut hin, dass man einen Überblick hat, was es so gibt und auch, was man vielleicht nicht machen sollte.
Abschließend vielleicht jetzt noch von der Folge, was muss ich sonst noch wissen für mein Kind mit atopischer Dermatitis?
Also wir sehen manchmal, dass Eltern Sorgen haben, dass durch Impfungen kann so ein Schub ausgelöst werden oder zu einer Verschlechterung kommen. Und es ist, also wir finden es einfach trotzdem sehr wichtig, dass die Kinder geimpft werden. Und zwar gegen alle normalen Krankheiten, wo man auch sonst die gesunden Kinder, die keine atopische Dermatitis haben, impfen. Insbesondere auch eben die Spitzenblätter, die wir vorhin gehört haben, die können zusammen bei so atopischer Dermatitis wirklich schwierige Hautsituationen auslösen, wo die Kinder auch hospitalisiert werden und im Spital behandelt werden. Also unbedingt trotzdem impfen. Wenn ein Kind jetzt wirklich eine bekannte Allergie auf Zusatzstoffe der Impfungen hat, das ist eine andere Geschichte. Das muss man dann mit der Kinderärztin, Kinderarzt oder so anschauen. Aber das normalerweise, also sind das nicht Allergien, also wenn die Kinder nicht eine allergische Reaktion gehabt haben, würden wir ganz fest empfehlen, dass man sie dort impfen.
Also die Impfung gegen die Spitzenblattern ist ja zum einen, dass die bei einem normalen Verlauf kann die ja schon Narben machen. Und wenn man dann halt so eine angegriffene Haut durch das Ekzem hat, durch die atopische Dermatitis, ist das Risiko für die Narbenbildung schon viel größer. Und das ist nur ein normaler Verlauf von einer Infektion mit Spitzeblattern. Das, was Iris hat gesagt, das ist ja dann schon Komplikation. Also die systemische Hautinfektion, die Antibiotika braucht, etc. und eben manchmal stationären Aufenthalt. Und man muss auch sagen, wir haben ja in der Innerschweiz pro Jahr wahrscheinlich einen so richtig schweren Fall, egal ob das Kind jetzt atopische Dermatitis hat oder nicht. Also ich weiß noch, als ich noch im Spital gearbeitet habe, wir haben wirklich mal ein Kind gehabt, irgendwie mit 5, 6 Jahren oder so, das war noch vor der Impfempfehlung, die Arme hat eine Blutvergiftung gemacht und die hat das nicht überlebt. Also der Auslöser war eine Infektion mit Spitzenblattern. Und dann hat die, weil die Haut halt an 50, 100 Stellen quasi offen ist für Erreger, hat die eine Blutvergiftung gemacht und wir sind da tagelang nur hinterhergerannt und wir haben das Kind verloren. Also es ist eins meiner schrecklichsten Erlebnisse, die ich so in meiner jetzt doch nicht ganz kurzen beruflichen Laufbahn hatte. Also wir finden diese Impfung sinnvoll. Egal, ob man jetzt atopische Dermatitis hat oder nicht, möchte ich nochmal sagen.
Unbedingt. Also es ist nicht so harmlos, die Spitzenblatter, wie man eigentlich denkt.
Das nehme ich mit.
Atopische Dermatitis ist eine Störung der Hautbarriere und es braucht eine gute und konsequente Grundpflege mit rückfettenden Cremes. Im akuten Schub schnell entzündungshemmende Creme einsetzen, damit sich die Haut schnell beruhigt. Und eine Diät braucht es nur, wenn eine Allergie auch tatsächlich nachgewiesen ist.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
die Haut deines Kindes trotz guter rückfettender Therapie nicht besser wird und der Juckreiz dir den Verstand raubt.
Zusätzlich eine allergische Reaktion, zum Beispiel mit Quaddeln auftritt, wo auch zu einer Verschlechterung vom Hautbild führt.
Und es deinem Kind plötzlich schlechter geht und es Fieber bekommt oder wenn sich lokale Infektzeichen zeigen, wie gelbe Krusten, starke Rötung oder Schmerzen.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.